kannst mit dem wahrscheinlich besten, zumindest talentiertesten Roster der National Football League in die Saison starten, offensiv mit 10 von 11 amtierenden Super Bowl Champions auf dem Feld stehen, inklusive Offensive Player of the Year und der wohl stärksten O-Line der Liga. Am Ende ist die Theorie doch immer egal, denn was zählt, Leute, und da halte ich es gerne mit dem Fußball, ist auf dem Platz. Es ist Woche 7 in der NFL und die Eagles müssen dringend der Realität ins Auge sehen. Wir als Fans leider auch. Keine Identität, zumindest offensiv, kein sportlicher Erfolg. Aber ist es wirklich nur das oder stecken die Philadelphia Eagles tatsächlich bis zum Hals in einer handfesten Krise? Wir sprechen drüber in einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder zuhört diese Woche. Ja, was war das jetzt im Thursday Night Game gegen die New York Football Giants? Unglaublich unmotiviert sah das aus, unglaublich unvorbereitet vielleicht, fast peinlich irgendwie. 17-34, eine total bittere Niederlage und zwar schon die zweite innerhalb von 5 Tagen. Wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, um dieses Spiel und die Situation in Philadelphia bei den Eagles zu verarbeiten. Also ich bin ehrlich, so ganz ist es mir noch nicht gelungen. Deshalb frage ich mal schnell nach, ob ich damit alleine dastehe vielleicht. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, Flo, du weißt das doch. Ich bin ja Mr. Optimismus. Und wenn natürlich draußen anfängt zu knirschen und die Stimmung schlechter zu werden, dann bin ich erst richtig motiviert und optimistisch.
Du stehst da aber auch ein bisschen drauf, ne? Das findest du auch schon gut, ne?
Nee, ich fand's schöner, als wir alles gewonnen haben und den Super Bowl geholt haben. Das muss ich schon zugeben. Aber es hilft ja nichts. Man kann sich ja auch das Leben quasi unnötig schwer machen. Deswegen versuche ich weiterhin an das Gute in den Eagles zu glauben. Auch wenn, und da bin ich komplett bei dir, es nicht ganz so leicht fällt aktuell. Ich war unfassbar frustriert Freitagmorgen, weil du hast es genau erwähnt, es sah einfach so uninspiriert, so unmotiviert aus und das gegen ein Divisional Revival, ein Revival wäre jetzt schön in 2 Wochen, wenn wir ein Revival
geben,
sehen,
ja, wird's geben, ja?
Gegen Divisional Rivalen dann kommst du mit so einer Nichtleistung da an. Ich weiß nicht, ob die Motivation war, sich vielleicht auf diesem grauenvollen Spielfeld nicht zu verletzen, das kann man vielleicht noch irgendwie mit einem Augenzwinkern irgendwie vielleicht den Spielern zugutehalten, nein, Spaß beiseite. Das war gar nichts. Und es war in Summe natürlich eine katastrophale Donnerstagnacht für Philadelphia Sport, denn ihr wisst es ja wahrscheinlich, zumindest diejenigen, die sich nach meinem Aufruf jetzt auch mal ein bisschen für die Philadelphia Phillies interessieren, die sind ja leider als zweitbestes Team der Regular Season dann ausgeschieden gegen die LA Dodgers. Ganz, ganz bitter. Also von daher, da war der Blues, nicht aus St. Louis, sondern der Blues war quasi ganz groß in Philadelphia am Freitagmorgen. Und ich glaube, der ein oder andere ist dann genauso wie wir nicht besonders fröhlich ins Wochenende gestartet. Also ja, das muss aufgearbeitet werden, Flo. Aber dafür sind wir ja da.
Dafür sind wir da. Trotzdem, so ein Stückchen von deinem Optimismus hätte ich gerne manchmal. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Ja, der Blues ist da. Gefühlt haben die letzten Tage auch nicht gerade dazu beigetragen, dass sich die Situation verbessert hat bei den Eagles, ist so mein Gefühl. Ne? Wenig Erklärung irgendwie, wenig Reaktion auch auf die sportliche Misere beim Super Bowl Champion. Eine Reaktion gab es von AJ Brown zur großen Aussprache mit Saquon Barkley und Jalen Hurts, die ja angeblich vor dem Spiel stattgefunden und von Saquon initiiert worden sein soll. Wir haben hier drüber gesprochen letzte Woche. AJ Brown konnte sich an dieses wichtige, lange Gespräch plötzlich überhaupt nicht mehr erinnern. Was hältst du von seiner Aussage?
Ich muss sagen, dieser, ich meine, mittlerweile kennen wir ihn ja alle, auch wenn wir ihn nicht persönlich kennen, kennen wir ihn ja alle und diese Kapriolen würde ich es jetzt mal nennen. Ich finde, dieser Sarkasmus da jetzt in diesem Interview ist total unangebracht in der Situation, die Philadelphia Eagles gerade haben. Also er fand das wahrscheinlich lustig, ich fand es eher weniger lustig und es ist einfach nur unnötig und ist wieder so eine Distraction, die du eigentlich nicht brauchst.
So ein bisschen Shedeur Sanders-Attitude, ne? So, also der stumm antwortet.
Was ja, soll diese denn das? Patzigkeit, die, das bringt ja auch nichts. Also es ist einfach auch unclever und kindisch. Ich meine, aus dem Alter ist er jetzt raus, vor allen Dingen auch mit dem Anspruch als Führungsspieler bei den Philadelphia Eagles. Kannst du das nicht bringen? Also ich meine, jeder, der jetzt irgendwie sagt, aber vielleicht werde ich heute schon bestraft von Howie Roseman, aber jeder, der jetzt sagt, AJ Brown wird getradet, das wird nicht passieren während der Saison. Aber ganz ehrlich, mal schauen, was nach der Saison passiert und natürlich auch, was die Offers sind. Und wenn du, sag ich mal, es muss aber wirklich unmoralisch sein, wir reden immerhin hier über einen der wahrscheinlich 5 besten Receiver der Liga, wenn du ein unmoralisches Angebot kriegen solltest, dann kann man sicherlich dann mal drüber nachdenken, weil ich glaube, innerhalb der Franchise ist wahrscheinlich mittlerweile auch der ein oder andere etwas genervt.
Ja, nicht nur innerhalb, auch außerhalb. Grüße aus Deutschland. Ich greife schon mal vorweg, 6 Receptions für 80 gegen die Giants. Wieder keine Breakout-Performance von, du sagst es vollkommen zu Recht, von einem der besten Wide Receiver der Liga. Ich habe ein Zitat gelesen, das möchte ich mit dir noch kurz besprechen, das ich total spannend finde und das mich ehrlicherweise auch sehr nachdenklich gemacht hat. Da hieß es nämlich, das wirkliche Problem sei, dass AJ Brown weder frustriert noch wütend wirke, sondern total gleichgültig. Und das ist ein Riesenproblem. Das konnte ich nachvollziehen, oder?
Ja, also wenn das so ist, dann ist es auf jeden Fall ein Problem, weil gleichgültig sollte dir die aktuelle Saison und deine eigene Leistung auf jeden Fall nicht sein als Führungsspieler der Eagles. Ja, also ich keine Ahnung, was mit ihm los ist. Und ich weiß auch nicht jetzt, ob, also keine Ahnung, vielleicht darf man jetzt auch dieses... Ich fand seine Leistung auch okay jetzt gegen die Giants, also an ihm hat es nicht gelegen, ob das jetzt auch vielleicht ein bisschen, dieses sarkastische Interview ein bisschen zu hochgegangen wurde, weil er auch einfach frustriert war nach dem Spiel. Das Gespräch gab es ja, wie wir ja wissen, und das Gespräch hat sicherlich auch geholfen. Ob das jetzt nachhaltig irgendwie einen positiven Effekt hat, das wird die Zeit jetzt zeigen. Vor der Bye Week sind wir jetzt in einer ganz entscheidenden Phase drin. Ne? Du hast jetzt noch 2 Spiele. Du kommst zu den Vikings am Sonntag und dann empfängst du zu Hause die Giants und hast dann die Bye Week. Also damit die Bye Week nicht komplett zum Overhaul wird und wer weiß, was dann sonst noch alles für Entscheidungen getroffen werden, solltest du jetzt 2-mal in Folge verlieren, wäre es jetzt schon schön, eine Reaktion zu kriegen, weil du hattest ja quasi eine Mini-Bye-Week mit dem Spiel am Donnerstag. Hattest du jetzt 1,5 Wochen Zeit, dich darauf vorzubereiten auf das Spiel der Vikings. Die Vikings selber sind natürlich noch mehr ausgeruht. Die hatten ja Pause nach dem London-Spiel. Wir gehen ja nachher nochmal einen kleinen Outlook rein. Aber da muss jetzt was passieren, weil ansonsten wird das sehr ungemütlich in der Bye-Week.
Und zwar sehr, sehr schnell, wie ich finde. Für uns gestern noch das plötzliche und völlig unerwartete Retirement von Edge-Rusher Za'Darius Smith nach, ich glaube, 11 Jahren in der Liga. Aus dem Nichts irgendwie, ne? Total bitter, denn mit Nolan Smith weiter auf IR und einem ohnehin schon recht schwachen Edge-Rusher-Room, ich glaube, so kann man das ruhig sagen, bist du jetzt noch schlechter aufgestellt auf dieser Position so plötzlich. Za'Darius Smith hat den Eagles total geholfen. Nicht nur mit seiner Erfahrung und seiner Leadership, das hat er wirklich gut gemacht. Er war ja mit, ich glaube, 10 Pressures oder so, 1,5 Sacks auch der beste Pass-Rusher der Eagles. Wir können natürlich nur spekulieren, Tim. Warum dieser plötzliche Schritt von Za'Darius Smith? Ich sag's mal gerade raus, hat er die Hoffnung verloren? Hat er aufgegeben, weil er begriffen hat, dass er mit diesem Team einfach keinen Ring holt dieses Jahr?
Also aus meiner Sicht gibt es zwei Abzweigungen der Straße, die man hier nehmen kann. Die eine ist genau die du gerade sagst. Das wäre natürlich die fatalste, wenn jemand sozusagen die Lust verliert am Football, weil, und das wäre natürlich auch charakterlich sehr, sehr schwach, muss man fairerweise sagen, wenn du während der Saison einfach dein Team hängen lässt. Wenn du quasi dann während einer Saison retires, weil du sagst, die Stimmung ist hier nicht gut, wir werden dieses Jahr nichts gewinnen, dann höre ich lieber auf und leg mich irgendwie an den Strand von Florida.
Also gut, vielleicht ist ihm die Gesundheit oder seine Gesundheit dann auch wichtiger. Ne?
Ja, du, das ist die zweite Abbiegung. Ne? Also wir können, auf die ich raus wollte, also wir können ja alle nicht in ihn reinschauen. Vielleicht hat er auch schon im letzten Spiel oder in den letzten Spielen gemerkt, wenngleich er trotzdem, du hast es erwähnt, ich meine 2,5-6 die Eagles bislang, das ist ja wirklich lächerlich. Und er hat davon 1,5 und das ist jetzt weg. Also mehr als die Hälfte des 6 ist jetzt verschwunden bei den Eagles. Wenn du da schon gemerkt hast, du hast Probleme irgendwie im Rücken oder sonst wo und dann natürlich merkst, okay, in Summe läuft das hier auch nicht gerade goldig. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich auch ein rein körperliches Thema. Wir kennen die Hintergründe alle noch nicht an diesem Dienstag, müssen uns das sicherlich nochmal anschauen. Das wird mit Sicherheit auch noch aufgearbeitet werden. Aber ich habe gestern ein Interview gesehen, das war bei WIP, dem Philadelphia Sportradio. Und da sagte auch ein ehemaliger Spieler in den 50ern, ich kannte nicht, um ehrlich zu sein, war auf jeden Fall ein Defense-Spieler. Meine so, na, ist eine andere Generation von Spielern mittlerweile. Also die wussten natürlich auch nicht, woran hat's hier liegen, ob das jetzt eher sowas war, er hat keine Lust mehr gehabt oder ob er wirklich körperlich durch war. Und er meinte auch, na, ist eine andere Generation von Spielern. Ne? So ein Za'Darius Smith macht das komplette Training-Camp nicht mit. Also hat er irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also auch da jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich zitiere einfach mal aus dieser Radiosendung. Hat dann da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Kommt dann sozusagen, wenn der harte Teil vorbei ist, in die Saison rein, ist dann dort ein Spieler, auf den sich die Defense verlässt. Ja, und dann irgendwie nach einem Drittel der Saison hört er auf, weil er keine Lust mehr hat. Er sagt halt auch, sowas hat es früher nicht gegeben. Und also charakterlich Stand jetzt finde ich das schon sehr schwach. Es sei denn, es stellt sich wirklich raus, dass was körperlich gewesen ist. Aber ja, um auf deinen Eingang zurückzukommen, ein gutes Zeichen für den Lockerroom ist es zumindest jetzt mal nicht. Also man darf es nicht überinterpretieren, aber zumindest sieht es jetzt erstmal nicht gut aus von außen.
Ich springe auch noch rein in die Interpretation oder Überinterpretation. Könnt ihr für euch interpretieren, wie ihr möchtet. Ich habe gerade ganz frisch nochmal recherchiert. Da heißt es aus Insiderkreisen, seine Entscheidung hat mit der sportlichen Situation bei den Eagles genau gar nichts zu tun, sondern es geht um personal reasons, was auch immer das heißen mag. Eine dritte Abzweigung. Tim, vielleicht weiß er ja auch viel mehr als wir, ne? Zum Beispiel, dass ein ganz großer Name kommt und er dadurch vielleicht überhaupt keine Rolle mehr spielt in diesem Jahr oder.
Also als bester Pass-Rusher der Liga, als bester Pass-Rusher, als bester Pass-Rusher der Eagles, ganz ehrlich, mit der Rotation, die Eagles fahren, halte ich das, ich habe das auch gelesen, halte ich diese Aussage dieses Journalisten für absoluten Schmarrn. Also gerade, wenn du doch ein alter Veteran bist, ne, und dann irgendwie auch nicht mehr in jeden Snap nehmen möchtest, freust du
bist
dich
du
doch.
Froh und bleibst da, ja.
Absolut. Absolut. Also die dritte Straße würde ich direkt mal sperren, sollte es so kommen, wäre das natürlich hilfreich, weil darüber müssen wir sicherlich auch reden. Was machst du denn jetzt auf der Edge?
Ja, was denn? Sag doch mal.
Wir haben das Thema, haben wir ja auch in den letzten Wochen immer schon mal so ein bisschen angeteased. Ich habe ja immer auch klar gesagt, so ein Trey Hendrickson, das sehe ich nicht, dass der kommt und Max Crosby schon gar nicht. Aber hoffentlich täusche ich mich, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, auch mit Blick auf den Cap-Hit. Eher so jemand, wo ich sagen würde, das ist durchaus interessant, ein Name, der jetzt gerade auch gehandelt wird, ist Jermaine Johnson. Ich weiß nicht, ob ihr ihn da draußen kennt. Jermaine Johnson ist ein Edge-Rusher der New York Jets. Da sieht es ja momentan auch alles andere als gut aus. Also ich denke, dort wird sich sicherlich auch im Trainerstab sicherlich Zeiten etwas tun. Die Frustration ist extrem groß. Die haben gerade jetzt das schlechteste London-Spiel aller Zeiten abgeliefert. Wurde übrigens nicht von mir, sondern von Pat McAfee so bezeichnet. Das war ja katastrophal gegen die Denver Broncos. Also die Frustration ist extrem hoch und Jermaine Johnson ist schon sozusagen einer der Lichtblicke der New York Jets. Entsprechend natürlich auch für ein Rebuild, der ja anstehen muss. Also die brauchen ganz klar einen Quarterback und eigentlich brauchen sie alles andere auch. Wollen die natürlich, könnte ich mir gut vorstellen, das passiert ja sehr oft in der NFL, gerade vor der Trade-Deadline, wenn dann die Fälle davongeschwommen sind bei dem einen oder anderen Team. Und vielleicht dann sogar, wenn du den Coach jetzt rausfeuerst, dann du sowieso, natürlich nicht offiziell so bezeichnen, so eine Art Tanking-Modus gehst, nochmal ein bisschen Draft-Kapital einsammeln. Und Jermaine Johnson, jetzt auf ihn zurückzukommen, war im College in Florida State, ist jetzt gerade im dritten Jahr, 26 Jahre alt, war ein First-Round-Pick tatsächlich, 2022 an 26. Position gepickt, steht quasi mit der Fifth-Year-Option auch noch nächstes Jahr unter Vertrag, aber dann eben halt auch nicht mehr. Und ich könnte mir vorstellen, aber auch da, wir wissen es eben, leider, sind die Eagles natürlich nicht, dass sie die einzige Franchise, die einen Edge-Rusher braucht, wird der Preis sehr, sehr hoch sein. Und das wird natürlich ganz entscheidend. Jeder weiß, dass die Eagles was brauchen. Jeder weiß auch, dass andere Teams da draußen gerade suchen. Und während der Saison so einen Trade zu realisieren, das wird richtig teuer. Klar haben die Eagles noch Draft-Kapital. Aber gut, ich erinnere mich da an einen gewissen Tank Bigsby, für den die Eagles 2 Draftpicks verschwendet haben. Also ganz so viel ist leider auch nicht mehr da. Ich bin gespannt. Finde ich persönlich aber, um das jetzt sozusagen mit einer positiven Note, wenn du die Financials und den Trade Value in den Griff kriegst, nochmal positiv spinnen möchtest, fände ich Jermaine Johnson durchaus sehr interessant bei den Eagles.
Auf jeden Fall. Die Kunst ist jetzt auf Howie Rosemans Seite, also zwischen Panik und locker bleiben irgendwie zu unterscheiden. Ne? Ich glaube, blinder Aktionismus hilft in keiner Situation, gerade in Philadelphia nicht. Insofern wird es spannend zu sehen sein, was jetzt vor allem dann in den nächsten Tagen und vor der Trade-Deadline am 4. November passiert.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt da auch, gerade auch, weil sicherlich die Preise gerade sehr heiß sind und hoch sind, man vielleicht auch erst nochmal ein bisschen wartet, weil, und das ist nochmal ein ganz anderer Spin, den ich gerne reinbringen wollen würde, jetzt haben wir ja gesehen, Nakobe Dean kommt zurück. So, und welche Position spielt Nakobe Dean? Nakobe Dean spielt Linebacker. So, wen haben wir da? Wir haben da einen Zach Bourne, einer der besten Linebacker der Liga. Wir haben jetzt Nakobe Dean. Und dann haben spannend. Wir noch einen gewissen Chiat Campbell. Und Chiat Campbell hat diese Saison schon tatsächlich 23 Mal sich als Edge Rusher aufgestellt und hat dabei 6 Pressures gehabt und eine Pass Rush Win Rate von 28,6%. Also Chiat Campbell kann das durchaus auch spielen, muss jetzt sicherlich auch mehr da in die Bresche springen, weil einfach nicht genug da ist auf der Edge. Aber ich glaube, das ist schon mal sicherlich etwas, was sich die Eagles nochmal genau anschauen werden.
Straßensperrung in Philadelphia, zumindest bei Abzweigung 3, aber da öffnet sich plötzlich ein neuer Weg. Das finde ich total spannend. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Danke, Tim. Das ist ganz cool.
Sehr gerne. Komm,
dann kämpfen wir uns mal durch dieses Spiel gegen die Giants,
oder? Ja, ich würde sagen, wir versuchen den Teil so kurz wie möglich zu machen, weil ihr alle da draußen leidet wahrscheinlich genauso wie wir jetzt gleich, aber da müssen wir durch, Flo.
Müssen wir jetzt durch. Ja, wir müssen auch durch oder mussten durch den Fakt, dass Jalen Carter ja raus war mit einer kaputten Ferse. Ist nie gut für die Eagles, wenn Leistungsträger wie er fehlt. Darf aber nie eine Entschuldigung sein, finde ich. Ich meine, guck nach San Francisco, die haben jetzt verloren, aber die haben in den letzten Wochen auch gezeigt, dass es mit der richtigen Einstellung ja immer irgendwie geht. Ne? Trotzdem, wenn Jalen Carter fehlt, ist natürlich schlecht.
Absolut. Also das ist sicherlich schon vorneweg kein gutes Zeichen gewesen. Auf der anderen Seite, logischerweise wollen wir auch nicht, dass sich die Leistungsträger verletzen. Und man dachte ja schon, so dachten wir es ja auch, dass die Giants jetzt eigentlich als sehr schlecht gestartetes Team genau zur richtigen Zeit kommen. Und dem war nicht so. Die Eagles haben sich eigentlich eher als guter Aufbaugegner für die Giants entpuppt.
Ist das auch manchmal Mindset, wenn ein vermeintlich einfacher Gegner kommt, Tim, und du ihn dann auf die leichte Schulter nimmst?
Klar, also 100%. Da spielt viel mit rein. Ich meine, und wir sehen das vor allen Dingen ja in der NFL jede Woche. Die NFL ist ja dieses Jahr komplett verrückt. Ne? Also die Wahnsinn. Ergebnisse, jetzt, die jetzt wieder passiert sind. Buffalo gestern verloren, das ist Wahnsinn gegen Atlanta. Wenn du da nicht 100% spielst, dann wirst du auf dem falschen Fuß erwischt und vor allen Dingen wirst du dann auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt müssen wir auch mal die Giants loben, wenn wir sie ab und zu schon mal auch so ein bisschen gepiesackt haben, wenn du da so einen neuen Geist reingebracht hast, ne? So einen neuen Spirit mit Jackson Dart, der da irgendwie einen coolen neuen Twist erstmal mit reinbringt, mal gucken, wie lange der hält, aber auch natürlich mit einem Scatterbo, der da so ein bisschen so das Mindset-Monster ist. Und wenn du dann so ein Team hast, was sich selber hochhypt, was dann auch nochmal zeigen will, dass sie nicht so scheiße sind, wie viele da draußen sagen, und dann kommen halt irgendwie die Eagles vielleicht ein bisschen übermütig und irgendwie als amtierender Super Bowl-Champion und sagen, ja, bloß jetzt hier nicht sich verletzen auf diesem ekelhaften Turf da in New York oder New Jersey besser gesagt, dann kann das auch mal in die Hose gehen. Und das ist de facto ja leider gegangen.
Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die New York Giants nicht so sehr loben. Sonst wird Jan Weinreich noch einen Kopf größer. Da müssen wir aufpassen. Grüße gehen raus.
Ja, Grüße, Jan.
Ja, schreib mir nie wieder so eine WhatsApp. Das war echt eine Frechheit. Egal. So. Die Eagles starten das Spiel an der 40, weil der Kickoff der Giants nicht in der Landingzone landet. Siehst du auch nicht so oft. Und die große Frage vor dem ersten Drive, welchen Gameplan verfolgst du denn heute mit Nick Sirianni, mit Kevin Petullo und dieser Offense? Läufst du den Ball also mehr als letzte Woche gegen die Broncos und schaffst du dir endlich eine greifbare Identität als Philadelphia Eagles Football Team im Jahr 2025? Und gleich das erste Play, eigentlich die ersten beiden, machen Hoffnung. Ne? Saquon Barkley bekommt den Ball, läuft für 18, sein längster Lauf in dieser Saison. Das ging erstmal gut los, Tim.
Ja, also das kann man eigentlich genauso stehen lassen. Ich hatte auch erstmal ein gutes Gefühl. Wir haben es ja besprochen im Podcast, ich war ja auch wirklich extrem optimistisch und dachte, dass das Ganze sich jetzt wieder schön entspannt in die richtige Richtung einruckelt. Und der Start hat mich erstmal im Glauben gelassen. Umso härter bin ich dann später aufgeschlagen.
Das ist so, ne? Ja, zweites Play, dann auch ein Lauf über Saquon. Und also an der Stelle hatte ich schon die Idee, dass die Idee gegen die Giants simpel ist, aber total effektiv. Ne? Nämlich den Ball über Saquon Barkley laufen, warum auch nicht. Dann kommt aber AJ Dillon rein, Saquon verschnauft an der Sideline. Da habe ich kurz gedacht, warum geht der jetzt runter? Okay, der hat zwei lange Plays gehabt. Ist aber wahrscheinlich Usus, ne? dass der dann früh auch mal runtergeht. Lauf über AJ Dillon für nix, dann Lauf über Hurts für null. Und dann hast du schon irgendwie wieder 3. und 10. Es muss der erste Pass kommen, kommt auch, und zwar auf Dallas Goedert. Ich lobe den heute nicht, auch wenn man ihn wieder mal loben muss. Also wirklich, spielt eine fantastische Saison. Reicht aber knapp nicht hier für einen First Down, aber du bist schon in Field Goal Range durch eben diesen schwachen Kickoff der Giants. Auch spannend, ne? Und die zwei guten Läufe von Saquon Barkley. Jake Elliott trifft aus 42. Und damit 3-0 für die Eagles, die dann aber gleich lernen müssen, und du hast es schon angesprochen, dass die Giants mittlerweile auch wieder einen Running Back haben. Der heißt Cam Scatterbuch. Ist ein wahnsinnig, ja, was ist der? So ein unbekümmerter, irgendwie bescheuerter Spieler mit einem krassen Willen und wird.
Der, glaube ich, keine lange Karriere haben wird, nicht weil er nicht gut ist, sondern glaube ich einfach, weil er seinen Körper verschleißt.
Tim, der schüttelt jetzt schon immer seinen Kopf nach jedem Hit. Hast du das gesehen?
Ja.
Der wackelt immer so mit dem Kopf.
Hast du diese College Highlights von ihm gesehen, wo er, ich weiß gar nicht, wo das war, ne? Wo er vor dem Spiel einfach mal seinen Kopf gegen die Wand schlägt. So, ja, gut. Genau, smart.
Erinnert mich ein bisschen an meine aktive Zeit im Football. Da war der Helm.
Hast du es auch mal gemacht?
Nein, aber du lachst. Aber da war der Helm eine Waffe. Wir haben ja ganz anders Football gespielt. Und mit dem Helm voran in die Menschen rein oder in irgendwelche Objekte, die uns auf der Straße auf dem Weg zum Training begegnen, war so lustig, ne? So, also das ist überhaupt nicht mehr lustig. Und vielleicht gehört er noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wo er es her hat, zu diesem alten Schlag, auch wenn er jung und Rookie ist. Ja, also der ist in diesem Spiel nicht nur Crash-Out gegangen, sondern tut das ja die ganze Saison schon. Ich glaube, Spoilern ist ja auch erlaubt. Er macht 3 Touchdowns gegen die Eagles. Haben die Eagles den unterschätzt vielleicht?
Ja, nicht unterschätzt. Also die D-Line hat einfach keinen guten Job gemacht, das muss man auch mal sagen. Also das Run-Game der Giants haben sie nicht wirklich eingefangen bekommen. Das war einfach nicht gut. Ich meine, Scatterbow hat ja davor auch schon in den Spielen gezeigt, dass er durchaus ein respektabler Running Back ist. Und das war einfach zu wenig. Also das war wirklich enttäuschend, dass du so jemanden nicht stoppen kannst. Also ich habe schon den Anspruch, dass die, klar, da hast du schon gemerkt, dass so ein Jalen Carter nicht da ist, aber dann müssen halt die Nächsten in die Bresche springen. Und da muss ich sagen, war ich schon tatsächlich enttäuscht. Also dass sowas nicht stoppbar ist, das hat mich sehr enttäuscht. Und auch den Jackson Dart in der einen oder anderen Situation, wo er rumgescrambled ist. Also ich bitte dich, also die D-Line, und wir sehen es ja auch mit 2,5-6 nach irgendwie jetzt, was haben wir, 7 Wochen. Ey, das ist zu schlecht. Ja, das ist einfach zu schlecht.
Guck mal gleich ins zweite Play der Giants. Da hätte Jalix Hunt ja gleich für ein Big Play sorgen können. Wenn nicht sogar müssen, ne? Droppt in die Pass-Coverage und fängt fast den Ball von Jackson Dart ab, ne? Die Bälle fangen ist jetzt nicht seine Kernkompetenz, also von Jalix Hunt. Aber den kann man schon fangen, ne? Und dann hast du gleich wieder den Ball.
Ja, auf jeden Fall. Dann hast du halt das Spielglück auch nicht, aber das Spielglück an dem Tag hätten sich die Eagles auch nicht verdient.
Ja, stimmt. Das Big Play kommt dann aber auf der anderen Seite. Langer Pass von Dart auf Wide Receiver Little Jordan Humphrey. Der mag Little heißen, ist aber 1,93. Damit, ja, Größenvorteile gegen Cornerback Kelee Ringo, neues First Down für die Giants und die Gewissheit, dass Brian Daboll auch seine Hausaufgaben gemacht hat und sofort das schwächste Glied der Eagles Secondary attackiert. Und das ist eben Kelee Ringo, über den ich auch schon jetzt zumindest ein bisschen mit dir sprechen möchte. Ringo hat von Fangio ja eine weitere Chance bekommen, um zu zeigen, dass er den zweiten Corner-Spot als Starter bekommen muss. Und er hat sie nicht genutzt, kann man so sagen. 5 Targets, 4 Catches erlaubt für 73, 2 Penalties. Und was den Eindruck jetzt nicht gerade positiver macht, gegen eben diesen Little Jordan Humphrey, einen Practice-Squad-Spieler im Übrigen, hat er echt schlecht ausgesehen. Ne? Der ist später im Spiel ja auch gebencht worden. Ich habe dir eine Frage im Podcast letzte Woche gestellt, die ich heute gerne wiederholt stelle. Haben wir ihn zum letzten Mal gesehen als Starter bei den Eagles?
Ja, ich habe ihn in der letzten Woche, musste ich tatsächlich auch dran denken, ich habe ihn letzte Woche ja noch verteidigt, meint, das war gar nicht so schlimm. Und Vic Fangio hat ihm ja dann wirklich auch noch diese Chance gegeben. Aber das war jetzt richtig schlimm. Also das war bodenlos. Das Wort bodenlos könnte ich vielleicht noch ein paar Mal verwenden heute. Da waren ein paar Leute bodenlos. Auch in Andrew Mukuba war bodenlos, also wirklich bodenlos.
Kann auch nicht tackeln.
Ja, also ganz, ganz mies. Also da, gut, sei ihm gegönnt als Rookie, aber Ringo, also muss jetzt erstmal nicht mehr starten. Aber ja, da sind wir nämlich beim nächsten Thema und da müssen wir das Fass halt jetzt schon aufmachen. Wenn du es Fass schon reinschiebst, dann schlagen wir es auch an. Ich meine, was willst du denn machen? Du hast noch Adoree Jackson, der auch bodenlos war. Und da kommen wir später noch drauf, was da unter anderem passiert ist. Aber
Jacorian Bennett auf IR und hast noch Perry Nickerson im Practice Squad. Der kann übrigens eine Lösung sein, möglicherweise. Der ist nämlich immerhin ein Outside Corner. Ich habe mal geguckt, hier 14 Special Team Snaps hat er schon gespielt in diesem Jahr, 3 in der Defense. Gegen die Bucks war das in Woche 4.
Ja, jetzt kann man natürlich leicht polemisch werden und sagen, es gibt schon einen Grund, warum der bisher nie irgendwo gespielt hat. Also ich glaube, wenn du dieses Problem nachhaltig lösen möchtest, also Dejean auf Outside zu ziehen, würde ich nicht machen. Da beraubst du dir eigentlich einer deiner Stärken. Das finde ich persönlich, macht eigentlich keinen Sinn.
Hältst also du dran fest, ne? Aber zu Recht, wie ich finde.
Ja, also ich meine, also natürlich wäre es erstmal eine Lösung, du kannst es machen. Du kannst Dejean auf Outside setzen. Aber dann machst du vielleicht an deiner besten Positionen, machst du, oder ich will gerade, wie ich es formuliere, einen deiner besten Spieler setzt du auf eine andere Position, die er nicht gewohnt ist, jede Woche zu spielen. Dadurch ist er wahrscheinlich immer noch ein guter Spieler, aber kein sehr guter Spieler, und setzt dann irgendjemand anderen, der es vielleicht mittelmäßig macht, auf irgendwie Slot Corner. Und dann bist du in Summe schwächer geworden. Also die Frage ist ja wirklich, was die Eagles jetzt intern für eine Lösung sehen auf Cornerback 2. Und meines persönlichen Erachtens, weil ich eben nicht sehe, dass in diesem Roster irgendetwas drin ist, was da spielen kann, sinnig, glaube ich, dass tatsächlich dort noch vor Edge, weil vielleicht kann ja Campbell das zumindest mal für eine oder zwei Wochen lang covern, dass du da auf jeden Fall auf Corner etwas machen musst. Das wird jetzt nicht das. Ja, na gut, als Safety kannst du dir den nochmal vorstellen. Können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, aber vielleicht mal ganz kurz das abrundend. Also ich sehe jetzt da nicht, dass die Eagles da sich jetzt einen Superstar-Corner holen, weil ich meine, wir wissen es alle, wie gesagt, du musst ja auch ein bisschen haushalten. Klar, du bist jetzt irgendwo in diesem Win-Now-Fenster drin. Du kannst den Super Bowl nochmal holen. Du weißt aber nicht, ob das die einzige Lösung ist. Über Coaching reden wir später auch nochmal. Deswegen glaube ich eher, dass die Eagles sich da so einen grundsoliden Corner holen werden, der vielleicht irgendwo gerade irgendwie spielt oder nicht spielt, aber jemanden, der zumindest auch Starter-Erfahrung hat. Und vielleicht, wenn sie nochmal investieren, dann eher auf der Edge investieren. Aber ich weiß nicht, Flo, was meinst du? Bevor wir jetzt auf CJ Gardner-Johnson kommen, so als eher als Safety.
Ja, also sehe ich genauso. Grundsolide klingt immer so ein bisschen gemein, aber das kann man ja auslegen, wie man will. Den Superstar kriegst du wahrscheinlich auch nicht an dieser Stelle. Ich finde trotzdem, dass CJ Gardner-Johnson und dann eine Rotation vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Er hat sich selber ja auch nochmal in die Diskussion gebracht und hat einen Kommentar geliked. Also CJ zurück zu den Eagles, fand er gut. Vielleicht möchte er auch gern zurück. Und vielleicht ist es eine Lösung, die kurz, aber auch mittelfristig sehr positiv sein kann für die Eagles.
Ja, wir haben auch letzte Woche das Thema schon ein bisschen angeteased. Ne? Wir haben gesagt, man kann ihm ja viel vorwerfen, aber nicht, dass er die richtige Mentalität hat. Oder besser gesagt, dass er nicht die richtige Mentalität hat, weil die hat er definitiv.
Und die brauchst du jetzt auch.
Wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Also irgendwas muss jetzt da im Lockerroom auch passieren. Und für diejenigen, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, er ist ja gerade nur auf dem Practice Squad der Baltimore Ravens und kann dementsprechend einfach von den Eagles dort weggesniped werden. Also ich glaube, zumindest denkt man mal darüber nach. Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, was da gegebenenfalls, hoffentlich nix, aber gegebenenfalls mal zwischen Howie Roseman, CJ Gardner-Johnson und Nick Sirianni passiert ist. Also solange es da jetzt irgendwie kein böses Blut gibt, ist das sicherlich eine valide Option.
Zurück im Spiel und im Giants Drive, der mit einem langen Touchdown-Run von Quarterback Jackson Dart endet. Zach Bourne ist hier der Spy für Dart, ne, in diesem Play, hat aber keine Chance im 1 gegen 1, damit 7-3 für die Giants. Die Eagles gehen danach zunächst einmal durch die Luft über Dallas Goedert, versuchen aber auch wieder Saquon Barkley ins Spiel zu bringen. Das klappt nicht. Bei drittem und lang wird Jalen Hurts dann auch zum ersten Mal gesackt von Brian Burns. Tim, wie viel O-Line-Thematik steckt da drin in diesen ein, zwei Plays? Aber ohnehin, wie viel O-Line-Thematik haben wir gerade bei den Philadelphia Eagles?
Viel. Viel. Also die Probleme, die sich in den letzten Wochen angedeutet haben, die wir auch schon angedeutet haben in den letzten Podcast-Ausgaben, das haben wir wieder gesehen. Also es ist wirklich, wirklich überraschend, dass die Eagles, und du hattest am Anfang gesagt, in deinem schönen Intro, die beste O-Line der Liga. Das ist diese Saison leider nicht mehr der Fall. Das war mal die beste O-Line der Liga. Die D-Line der Giants ist gut, muss man auch sagen. Also da auch Ehre wem Ehre gebührt. Aber das war jetzt auch nicht spektakulär, was die machen mussten. Aber es hat trotzdem gereicht, um sie permanent irgendwie zu exposen. Also in der O-Line aktuell hakt's an Stellen, wo wir niemals gedacht hätten, es würde haken. Ne? O-Line, verrückt, ne? Ja. Irgendwie Running Game, dann kriegst du deine Superstar-Wide Receiver nicht wirklich irgendwie in Spielen. Wir dachten eigentlich immer, die Defense ist sehr gut, ne? Aber klar, da sind natürlich auch wichtige Säulen weggegangen. Jetzt strugglest du da richtig, du hast nur 2,5 Sacks, dein Sack-Leader, die 1,5 davon geht jetzt irgendwie in die Rente. Also irgendwie ist das alles, jetzt komme ich auch schon in den Blues, jetzt hast du mich angesteckt, Flo.
Juhu!
Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig, aber jetzt haben sie 2 Wochen Zeit gegen die Vikings und dann auch vor allen Dingen das Revenge-Game gegen die Giants, da nochmal sozusagen einen anderen Twist reinzubringen und dann nochmal auch in der Bye-Week so ein paar Sachen neu ordnen zu können. Die hat ja auch letztes Jahr, wie wir alle wissen, sehr geholfen.
Sehr sogar. Dann ein langer Pass auf Wandale Robinson, den Keely Ringo nicht nur nicht verteidigt, sondern auch nicht zu Ende spielt. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Robinson fängt den Ball, wird aber nicht berührt. Und Ringo steht einfach daneben
Wahnsinn.
Und macht einfach gar nichts.
Wahnsinn.
Ja, ja, Robinson sagt natürlich Danke, steht nochmal auf und läuft nochmal für, ich weiß nicht, 5 oder so. Kurze Zeit später macht Robinson dann auch einen Touchdown, weil Rookie Andrew Mukuba nicht nur den falschen Spieler covert, er tackelt leider auch nicht gut an der 20 etwa. Und somit kann Robinson in die Endzone spazieren. 13-3 Giants. Dann versucht Kevin Petullo, AJ Brown ins Spiel zu bringen. Das klappt auch mit einem Wahnsinns-Catch mit einer Hand in Double Coverage. Der war heftig. Mhm. Goddard bekommt auch noch einen super Ball von Hurts und damit sind die Eagles schon in der Red Zone. Und bei 2. und Goal dann Trickery von Petullo. Hat er schon ein paar Mal gemacht diese Saison. Hurts unterm Center pitcht den Ball so von unten zu Goddard. Ne? Der spielt da seine ganze Erfahrung aus, macht er richtig gut. Zeigt nämlich ganz viel Geduld und sucht dann die Lücke hinter seinen Vorblockern, findet sie, Touchdown. 13-10 und damit schon rein ins zweite Quarter, das mit einem Punt der Giants beginnt. Gute Sequenz dann von Hurts, Pässe auf Dotson, Goddard hat hier schon 6 Pässe gefangen, Wahnsinn, Brown, Smith. Und Smith musste dann behandelt werden, kurz an der Sideline. Hast du irgendwas gehört? Gibt es ein Update zu Devontae Smith? Der war so ein bisschen angenockt.
Ja, der Injury Report ist noch nicht raus, Stand heute. Deswegen können wir da jetzt noch nichts zu sagen. Aber ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall nichts Ernsthafteres ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er dann auch spielen wird am Wochenende.
Daumen sind gedrückt. Läuft ganz gut in dieser Situation für die Eagles. Aber sie gehen wieder nur durch die Luft. Das Laufspiel funktioniert plötzlich überhaupt nicht, außer der Tush-Push. Am Ende dieses Drives, ne, hast du nämlich 4-mal den Tush-Push, glaube ich, für 6 Punkte. Touchdown, die Eagles führen 17-13. Und Saquon läuft da, bezeichnendes Bild irgendwie, total fröhlich, lächelnd vom Feld. Hast du mitgelächelt? Der Drive war ja echt ganz gut.
Ja, ich sag mal, die Zeichen waren ja da. Du hast es ja angesprochen, was da Defense, in der Defense schon alles schiefgelaufen ist, mit irgendwie Ringo, der da irgendwie nicht bei der Sache war, mit irgendwie Jackson, mit Mukuba. Also die Zeichen waren eigentlich da, dass da irgendwas brodelt und das gehörig schiefgehen könnte und von den Giants dann schön ausgenutzt wird. Aber zu dem Zeitpunkt musste man sagen, so, das war alles andere als schön, es war sogar richtig hässlich. Aber du hast 17-13 geführt und erstmal alles okay. Das war so etwas, da habe ich noch gefühlt, okay, das wird jetzt irgendwie so ein dirty Sieg. Den nimmst du mit und in 2 Wochen spricht keiner mehr drüber. Aber es hat sich nicht gut angefühlt.
Im Folgedrive dann die nächste Hiobsbotschaft für die Eagles, vor allem für die Eagles Defense. Corner Quinion Mitchell musste ins Medical Tent. Ne? Hamstring, glaube ich, also eine Verletzung im Oberschenkelbeuger. Und diese Verletzung hat ihn für den Rest des Spiels dann auch gesidelined. Die Offense funktioniert nicht, die Defense bricht aufgrund von Verletzungen so ein bisschen auseinander, hatte ich das Gefühl. Und so sehr wir Howie Roseman auch immer loben, man muss eins festhalten vielleicht, in der Tiefe fehlt diesem Roster etwas, zumindest auf ein paar Positionsgruppen, oder?
Ja, man hat offensichtlich das Roster anders eingeschätzt und jetzt kann man sagen, falsch eingeschätzt. Also ich gehe davon aus, dass man schon vermutet hat, dass der Roster breit genug ist und dass da Spieler sind wie eine Dory Jackson, der dann irgendwie wieder zurückkommt und dann vielleicht nochmal einen zweiten Frühling erlebt bei den Eagles. Die hat man offensichtlich falsch bewertet und das fällt einem natürlich jetzt massiv auf die Füße. Dann hast du natürlich, du kannst jetzt auch nicht von den Rookies erwarten, dass sie dir jede Woche lang die Kohlen aus dem Feuer holen. Dann hast du natürlich mal diese Schwächephasen wie bei dem Mukuba, dann hast du ein bisschen Pech mit Verletzungen und dann sind ja auch wirklich ganz Erfahrene wie ein Graham in Rente gegangen, ja, dann hast du ein Sweat verloren und so weiter und so fort,
ja.
Und dann fehlen dir dann vielleicht auch die Stützen, um dann wirklich auch die Eagles haben ja eine sehr junge Mannschaft, diesen jungen Spielern einen Halt geben zu können und das ist aktuell ein großes Problem.
Ja, das auf jeden Fall. So, also, 2-Minute-Warning haben wir dann schon. Die Giants in der Red Zone und Cam Scatterboo läuft den Ball in die Endzone. 15 Plays in diesem Drive. Gute Antwort von den Giants. Sie führen jetzt wieder mit 20-17. Und vielleicht haben wir da das, was du angesprochen hast, nämlich dieses knappe Spiel am Ende, was die Eagles irgendwie hinwursteln und dann spricht keiner mehr drüber. Trotzdem, 3 Punkte von mir. Erstens. Also, dieser Ausfall von Quinion Mitchell macht sich total bemerkbar, weil du erstmal Dory Jackson und Keely Ringo gegenüberstehen hast. Das funktioniert so halb gut, um es mal positiv auszudrücken. Die Giants sind viel über Dory Jacksons Seite gegangen, dann durch die Luft. Zweitens, viele Punkte in Halbzeit 1. Erstaunlich viele Punkte, offensiv und defensiv. Und drittens, recht auffällig, Jordan Mailata hat, und da gehe ich nochmal in diese O-Line-Problematik, hat große Probleme gegen Brian Burns.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Das hast du haarscharf analysiert.
Vielen Dank.
Aber nichtsdestotrotz dachte man, das wird vielleicht noch irgendwie.
Ja, naja. Du hast zwar keine Timeouts mehr, ne, aber immerhin ja noch eine Minute und paar Gequetschte auf der Uhr in Halbzeit 1. Jetzt würde ein guter Return helfen, aber Tank Bigsby mufft den Kickoff, glaube ich, also lässt ihn irgendwie purzeln. Die Eagles starten an der eigenen 4.
Ja.
4, na toll, okay. Ja. Sirianni draußen an der Sideline, auch super frustriert, hat man gesehen auf den Bildern der US-Kolleginnen und Kollegen, haut da das F-Wort raus und zwar laut und klar und deutlich. ey, Bixby, jetzt mal Real Talk. Ich meine, du hast es schon angesprochen, der hat noch nichts gemacht für die Eagles.
Gar nicht. Also man fragt sich wirklich, was mit dem passiert ist. Es war so ein guter Returner in seiner Vergangenheit, auch bei den Jaguars. Und jetzt ist das wirklich so, als würde er das zum ersten Mal in seinem Leben machen. Also wir haben immerhin ja irgendwie in fünfte und sechste Runde abgegeben. Das ist katastrophal, was der spielt. Der andere Trade mit Matchy war ja auch nix. Also auch Howie wird sich auch, natürlich, der ist ja auch selbstkritisch genug, wird sich auch hinsetzen und sagen so, shit, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Die Trades sind bisher alle gefloppt.
So, jetzt müssen die Eagles mit einem starken Drive antworten. Die gute Nachricht, du hast Jake Elliott und richtig viele lange Field Goals in dieser Saison. So viele First Downs brauchst du also gar nicht. Und die nächste gute Nachricht, Saquon Barkley gleich mit einem starken Run bis auf die 25. Dann Pass auf AJ Brown. Die Eagles gehen no huddle, also schnell. Gleich noch ein Pass auf AJ Brown. Diesmal geht er out of bounds und die Uhr steht. Die Eagles jetzt fast schon an der Mittellinie. Pass Rush von den Giants jetzt aber gut. Und dann hast du einen dritten und 10 mit noch 15 Sekunden, glaube ich, auf der Uhr. Jalen Hurts muss da scramblen und sliden. Und dann sieht es so aus, als wäre kein Plan da. Du musst dich nach einem Slide sofort hinstellen und was tun? Den Ball spiken, um die Uhr anzuhalten. Und wenigstens jetzt dann irgendwie noch ein Play zu haben. Hurts sieht aber irgendwie total orientierungslos aus. Die Uhr läuft runter, Halbzeit. Und da liegst du zurück gegen die Giants. Das fand ich total doof. Also warum gehen die da nicht schnell, spiken den Ball und lass uns nochmal drauf ankommen? Wie ist dein Halbzeitfazit ausgefallen? Also mit diesem Play zusammen?
So zur Halbzeit ganz klar, dass die Defense große Probleme hat und man hoffen musste, dass das irgendwie gut geht. Die Offense, fand ich, hat so in der ersten Halbzeit so ein paar Schritte ja in die richtige Richtung gemacht. Du hast ja gesehen, da geht auch ab und zu mal was. Es war noch tatsächlich auch dann Receiver open. Hurts hatte, muss man auch sagen, keinen guten Tag. Teilweise auch offene Targets übersehen oder dann halt auch später dann auch im Smith nicht getroffen. Das wäre natürlich auch ein Killerplay oder war absolutes Killerplay und das Momentum dann zerstört. Von daher,
auch AJ Brown nicht gesehen in einem nicht
ja,
so ganz
unwichtigen Spiel. Man konnte nur hoffen, die Hoffnung war zumindest noch da, aber es hat sich schon angedeutet.
Sirianni im Interview zur Halbzeit auch total unzufrieden, ne? Sagte da, wir müssen dafür sorgen, dass die Defense nicht so lange auf dem Platz steht und kündigte da auch an, Jackson Dart mehr aus dem Spiel zu nehmen, hehres Ziel. Der hat die Giants Offense nämlich mit seinem Arm und mit seinen Beinen bewegt und das hat schon auch irgendwie ein bisschen den Unterschied gemacht. Die Defense muss dann direkt wieder drauf. Jackson Dart hatte mit seiner Offense in der Vorwoche übrigens 5 Turnover. Bisher in diesem Spiel aber eine gute Vorstellung. Im ersten Drive gehen sie aber 3 and out. Schon mal nicht schlecht. Erstmal ganz gut, aber die Eagles müssen an ihrer eigenen 6 starten, weil Sidney Brown eine Flagge bekommt beim Punt Return. Unnecessary Roughness. Unnötige Härte und die nächste unnötige Flagge. Auch das muss aufhören, Tim.
Ja, also es waren zumindest mal weniger als in der Woche davor. It's trending in the right direction. Aber solche unnötigen Sachen, die helfen dir in so einem Spiel auf jeden Fall nicht.
Ja, Landon Dickerson ist dann raus, Brad Toth für ihn drin. Fast schon normal für diese O-Line in den letzten Wochen. Zweimal läufst du den Ball und hast dann bei 3rd and 6 eine vertikale Chance auf Devontae Smith, der offen ist. Wenn er den fängt, ist es ein Touchdown. Er fängt ihn aber nicht, weil Jalen Hurts seinen Receiver überwirft.
Ja, Mann, diesmal war es ein Fehler vom Quarterback. Nicht wie letzte Woche, wo man sagen könnte, AJ Brown war es. Und das hatte ich ja eben schon zur Halbzeit angedeutet und einen kleinen Outlook gegeben. Das war genau das Spiel, was so ein bisschen das Momentum gekillt hat. Weil das wäre ein Touchdown gewesen.
Und normalerweise trifft Hurts die, ne? Weil er hatte auch sehr viel Zeit in der Pocket, muss man sagen. Warum sind denn so Dinge verloren gegangen? Was meinst du? Also Präzision und Timing bei den langen Bällen bei Jalen Hurts.
Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt, den hast du gesagt, und da bin ich auch immer noch ein Jalen Hurts-Believer. Er kann das ja und er hat ja auch schon genug gezeigt. Diese Diskussion habe ich auch mit einigen Freunden gerade. Viele Grüße gehen raus, ihr wisst, wer gemeint ist. wo es ja immer wieder heißt, ja, Jalen Hurts einfach schlechter Quarterback, bla bla bla. Ja, das ist Quatsch. Also meiner Meinung nach zweimaliger Super Bowl MVP. Einmal hat er es gewonnen, einmal wäre es gewonnen, wenn die Eagles gewonnen hätten. Und du hast es genau gesagt, er kann diese langen Bälle spielen. Aber man muss auch einfach mal sagen, und das glaube ich jetzt rein persönlich, sollte man jetzt in diesem Thema nicht überinterpretieren, weil jeder Top-Spieler kann auch mal einen schlechten Tag haben. Und das war ein ganz klarer Fehler. Auch die anderen Misses, die er hatte, beziehungsweise dann auch offene Receiver nicht gesehen hat, das kann mal vorkommen. Und ich sehe da jetzt noch kein, wie man amerikanisch sagen würde, ich sehe jetzt noch kein Pattern da drin, ja, also sozusagen etwas, was öfters auftritt und irgendwie nachhaltiges Problem darstellt. Es war einfach kein gutes Spiel von ihm.
Man könnte jetzt natürlich vermuten, je mehr dieser Bälle du wirfst, desto schwieriger wird es auch in deinem Kopf. Aber Jalen Hurts ist so ein Mentalitätsmonster, das kann eigentlich kein valider Punkt sein. Three and out und Punt. Die Offense der Giants kommt drauf. Und hier dann die Gewissheit, Quinion Mitchell fällt eben aus für den Rest des Spiels. Byron Young bekommt gleich ein Face Mask Penalty. Kann er nichts für. Aber die Giants damit schon auf der 30 der Eagles. Nächstes Play, nächste Flagge gegen Kelee Ringo. Da kann er was für. Illegal Contact gegen seinen Receiver. Super blöd. Der bumpt ihn nämlich super tief. Auf den ersten fünf darfst du ja als Corner den Kontakt suchen gegen deinen Receiver, aber niemals so tief. Ja, macht er einfach nicht gut. So. Krasser Cam Scatterboo-Run dann über die rechte Seite. Er truckt einfach Zach Bourne so aus dem Leben und läuft damit zu einem neuen First Down. Und dann bekommt er den Touchdown gleich im nächsten Spielzug. Effort Play und die Giants ziehen auf. Jetzt sind wir schon bei diesem 27-17. Ne? Mhm. Total der Aufreger, vor allem um die Entscheidung von Adoree Jackson, hier einfach keinen Football mehr zu spielen. Was war das denn?
Ja, also wenn du jetzt ein emotionaler Fan bist, müsstest du sagen, sowohl Kelly Ringo als auch Adoree Jackson sollten nie wieder ein Eagles-Jersey anziehen. Also diese diese Aktion von Adoree Jackson, der so halbgar da mit der Schulter versucht, irgendwie Scatterbo, der ja irgendwie so eine menschliche Abrissbirne ist, irgendwie da so halbgar irgendwie, also aufhalten will ich gar nicht sagen. Ihm muss es ja völlig klar gewesen sein, dass da gar nichts bei rumkommen wird. Also für mich absolutes Zeichen von fehlender Mentalität und finde ich bodenlos, um das Wort wieder zu verwenden.
Ich breche eine Lanze für Adoree Jackson. Eine halbe. Darf ich?
Du darfst alles, Flo.
Also Fangio macht da aber, glaube ich, auch einen Fehler. Ich bin jetzt nicht jeden Tag auf dem Feld und auch nicht beim Practice, beim Training der Eagles dabei. Aber dieses Getackle mit der Schulter und ohne mit den Armen drum zu gehen, um den balltragenden Spieler, ist ein absolutes Unding. Das muss aufhören und geht nicht. Und das machen immer noch so viele Spieler. Ich weiß nicht warum. Vielleicht überschätzen sie sich physisch und denken, ja, ich gebe dem halt einen mit der Schulter und dann liegt er. Aber Cam Scatterboo gibst du nicht einen mit der Schulter und dann liegt er. So, also Wrap-up und dann den balltragenden Spieler zu Fall bringen. Da liegt so ein bisschen die Grundproblematik, glaube ich. Und dann sind wir wieder bei Muscle Memory, vielleicht auch bei Adoree Jackson, der sagt, ich tackle immer so. Also ich habe da nicht aufgehört zu spielen, sondern mache ich immer. Müsste man noch mal mehr in die Tiefe gehen und gucken, wie er das so macht.
Ist vielleicht ein Grund, warum er bei den Giants aussortiert wurde und jetzt bei den Eagles.
Guck mal, jetzt wirst du zynisch, ne? Ja, ja. Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Also es machen einfach viele Spieler dieses Tackeln nur mit der Schulter. Und das geht halt einfach nicht. Schon gar nicht in der Red Zone irgendwie bei, weiß ich nicht, was es dann war, noch 2 Yards zu gehen oder was, funktioniert natürlich nicht. So, der nächste Drive endet dann mit einem Sack, mit einem weiteren Sack von Brian Burns gegen Jalen Hurts. Burns kommt nämlich durch gegen Brad Toth und die Eagles verlieren schon wieder das Angriffsrecht. Dann muss Reed Blankenship humpelnd runter und auch Cooper DeJean läuft nicht rund. Die sind sich da irgendwie in die Quere gekommen, Tim. Ne? So Friendly Fire, was war da? Ja.
Ich glaube, du hast das Treffen zusammengefasst. Die sind sich schön in die Quere gekommen und dadurch schaffst du dein eigenes Problem.
Ja, voll. Marcus Epps drin und über den gehen die Giants direkt und zwar erfolgreich. Das ist ja so ein Ding, ne, in der NFL. Du siehst, wer geht runter, dann attackierst du direkt die Stelle und smart, meistens funktioniert das. Ja, ist smart. Neues First Down. Blankenship dann zum Glück wieder drin, aber die Giants trotzdem weiter stark bis zu diesem harten Hit gegen Jackson Dart. Kurze Schrecksekunde. Das sah heftig aus, so nach Kopf, Nacken irgendwie. Er läuft dann aber selbst ins blaue Zelt und Russell Wilson ist drauf. Der wirft einen unvollständigen Pass bei 3rd and 9 und wird so hart ausgebuht von den Giants-Fans. Das finde ich schon irgendwie hart. Damit Punt, die Eagles machen aber wieder nichts und da war ich dann schon einigermaßen ratlos, also da schon. Du auch und müssen wir jetzt doch intensiver über die Fähigkeiten von Petullo sprechen oder machen wir es nachher?
Lass es, ja, wir können das sehr gerne jetzt schon machen. Also ich meine, das Offense-Spiel der Eagles steckt in einer veritablen Krise. Also ich glaube, das kann man sagen. Das Passspiel funktioniert nicht wirklich. Das Laufspiel ist katastrophal. Die Spielzüge wirken planlos. Klar, natürlich spielt da auch die O-Line mit rein, die nicht wirklich gut ist. Aber es wirkt wirklich planlos. Und da gab es so, wer hat das? Ich will gerade, ob ich den Namen noch zusammenkriege. Emmanuel Acho, genau, hat eine gute Analyse gemacht, das Eagles Run Game, und hat gesagt, so ganz ehrlich, ich kann euch bei jedem Spielzug von vorne weg sagen, ob das jetzt irgendwie ein Laufspiel oder ein Passspielzug ist. Es ist einfach so ausrechenbar, so wirklich uninspiriert. Jeder Gegner weiß genau, was gerade auf ihn zukommt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir irgendwie mit einem Superstar Running Back und mit Superstar Wide Receiver einfach nichts auf die Kette kriegen, weil der Gegner jedes Mal weiß, was da auf ihn zukommt. Und das ist wirklich fatal. Patullo ist definitiv auf dem Hot Seat, da bin ich auch überzeugt von. Ich glaube nicht, dass vor der Bye Week etwas passieren wird, weil da habe ich mir auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die sich deutlich besser im American Football auskennen, als ich das tue. Und die sagen, und das hat natürlich viel Wahres, dass wenn du während der Saison deinen Offensive Coordinator austauscht, schmeißt du eigentlich deine Saison weg. Weil du kannst ja im Normalfall nicht innerhalb von irgendwie 3-4 Tagen komplett neues Playbook lernen, all das, worauf du das Team ausgerichtet hast, plötzlich umschmeißen. Also ich meine, das ist ja wirklich die komplette Spielphilosophie, die dann neu ist. Ist ja nicht so, dass da einfach der nächste Coach kommt, dasselbe Playbook nimmt, was jeder schon kennt, und dann plötzlich funktioniert es auf einmal. Also man muss sich schon bewusst sein, dass das wirklich die allerletzte Option ist, die du irgendwie ziehen kannst. Und das hat ja damals auch bei den Eagles mit Ben Johnson nicht wirklich funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Die Lösung habe ich nicht. Eine Variante, die ja reingebracht wurde, und da vielleicht können wir das mal ganz kurz mit vorziehen. Die Meinung, also erstmal vielen Dank an euch, die wieder fleißig Fragen und Kommentare uns gesendet haben über unseren Insta-Account. Der Mike zum Beispiel, der gesagt hat, er würde gerne unsere Meinung hören zum Thema Business Decision von Dory Jackson. Ich glaube, die haben wir sehr deutlich ausgebracht oder rausgebracht. Dann auch natürlich die Frage, ob Patullo auf dem Hot Seat sitzt. Meiner Meinung nach absolut. Flo, wie siehst du es?
Ja, gehe ich mit.
Und dann von Malte, und das würde ich ganz gerne nochmal kurz aufgreifen, der sagt, weil ich habe ja die Herausforderung angesprochen, wenn du während der Saison deinen OC austauscht, Malte würde gerne Doug Peterson sehen, der sich ja selber als Offensive Consultant ins Gespräch gebracht hat, und da würde mich gleich, oder ich mach's mal andersrum, Flo, was würdest du zu Doug Peterson als Offensive Coordinator, Berater, was auch immer er für eine Funktion dann hätte, bei den Eagles denken?
Kannst ja auch Sirianni, der kennt das Playbook, kannst ja auch Sirianni die Calls machen lassen.
Komme ich gleich noch drauf, das ist ein anderes Thema, aber bleib mal bei Doug Peterson. Okay,
Entschuldigung. Ich mag Doug Peterson. Ich mag den. Ich mochte den bei den Eagles. Ich mag den als Typen, als Persönlichkeit. Vielleicht ist er ein bisschen zu soft manchmal oder wirkt ein bisschen zu soft dann auch für diese Franchise, aber ich meine, der hat einen Super Bowl gewonnen mit diesem Team, also hat da Credit und Kredibilität. Die würde er auch weiter genießen, glaube ich, wenn er zurückkäme, in welcher Rolle auch immer. Offensive Consultant klingt so ein bisschen 2025, ne? Wir machen jetzt mal hier einen Posten auf für jemanden, der Erfahrung hat mit dieser Franchise, und lassen ihn beraterisch tätig sein. Das ist ja so ein, ob das funktioniert und wie es funktioniert, das würde dann das Konstrukt uns zeigen. Aber grundsätzlich habe ich nichts gegen Doug Peterson in Philadelphia.
Ich habe auch persönlich überhaupt nichts gegen Doug Peterson. Ich meine, er ist ja ein sehr, sehr verdienter Coach und Super Bowl-Gewinner mit den Philadelphia Eagles. Aber, und das haben mir meine Philadelphia-Vögelchen gezwitschert, Doug Peterson kommt wohl überhaupt nicht mit Howie Roseman klar. Und ich glaube, das wird der Grund sein, warum dieses Thema nicht aufkommen wird. Also die beiden haben sich wohl, als es dann auseinandergeht, ziemlich zerstritten, sodass das nicht passieren wird.
Du, Menschen, die sich zerstreiten, ne, die können auch wieder zusammenfinden.
100%. Das ist ja auch, das wollen wir auch sehen. In einem klärenden
Gespräch. Frag mal AJ Brown.
Ja, genau. Das wollen wir auch sehen. Es ist immer gut, wenn sich dann alle Parteien dran erinnern können. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte noch ganz kurz auf Nick Sirianni gehen, weil du es ja auch gerade gesagt hast. Das Thema ist, und das müssen wir jetzt also, das Nick Sirianni-Bashing will ich jetzt zumindest auf keinen Fall einsteigen. Ich weiß nicht, ob Flo, du nachher nochmal das Thema aufmachen möchtest. Ich glaube, als jemand, der jetzt den Super Bowl gewonnen hat, auch einmal den Super Bowl geführt hat, sollte er zumindest auch einen gewissen Credit haben. Wir wissen alle über seine Stärken und Schwächen. Aber was natürlich jetzt auch hervorgeholt wird, ist wieder dieses Thema. Du hirest deinen OC aus deinem eigenen Coaching-Staff und promotest da jemanden. Und das Thema können wir vielleicht nochmal ganz kurz aufmachen. Es hat mit Ben Johnson überhaupt nicht funktioniert. Es funktioniert Stand jetzt auch mit Kevin Patullo überhaupt nicht. Es hat immer dann funktioniert. Wir können ja alle nicht reinschauen. Wir sehen alle nicht, inwiefern Sirianni Einfluss eben hat auf das Play-Calling oder auf das generelle Scheme, was dort quasi gespielt wird. Aber was wir sagen können, dass es immer dann sehr gut funktioniert hat, wenn es wirklich ein starker Mann war, der von außen kam, ein sehr erfahrener OC wie Kellen Moore, der jetzt bei den Saints ist, dann hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, ich hoffe, dass das alles jetzt in die richtige Richtung geht, aber dann wird man sich nach der Saison auch nochmal zusammensetzen, dass dieses Experiment, jemanden wieder von intern zu promoten, ein für alle Mal gescheitert ist und du ähnlich wie auf der defensiven Seite jemanden holen musst, wie ein Vic Fangio, der nicht jetzt irgendwie die Ambition hat, in einem Jahr schon wieder irgendwo anders irgendwie Headcoach zu werden, dann holt ihr vielleicht irgendwo, und da gibt's ja da draußen ein paar, ich schaue zum Beispiel mal in die Richtung des ehemaligen Headcoaches der Dallas Cowboys, der dann irgendwie jetzt als Headcoach nicht funktioniert, aber der einfach offensive-minded, ein sehr, sehr guter Playcaller ist. Und ich glaube, das ist der Weg, weil wir sagen es ja immer wieder, Nick Sirianni hat einen Headcoaching-Style eines CEOs, was ich wunderbar finde, und das hat ja auch die Eagles zum Super Bowl geführt. Aber das funktioniert eben halt auch nur dann, wenn du zwei sehr, sehr starke Koordinatoren hast, und die hast du eben gerade nicht.
Mike McDaniel?
Ja.
Auch vielleicht. Eine Option?
Ich weiß nicht, ob in so einer, ich würde eher in Richtung McCarthy gehen, den ehemaligen Headcoach der Dallas Cowboys, den finde ich super, auch super erfahrener Mann, über jeden Zweifel erhaben, war er davor auch, glaube ich, bei Green Bay extrem erfolgreich. Ja.
Also was Senioriges hättest du gerne?
Ja, schon. Und ich meine, jetzt aktuell ist ja quasi alles, was da im Coaching bei den Dolphins passiert und generell um die Dolphins herum. Ich meine, Tua zündet seine eigenen Mitspieler an, die nicht irgendwie zu Players-Only-Meetings kommen werden, ne? Oder kommen würden. Ist ja alles eine Lachnummer. Ja, dann siehst du irgendwie McDaniel dann irgendwie nach dem Spiel irgendwie rumlatschen, irgendwie in seinen halb kurzen Hosen. Also ich glaube jetzt so von der Attitude wäre das, glaube ich, aktuell, also ich glaube, es ist ein sehr guter Coach als OC, aber ich glaube, in der aktuellen Situation wäre es nicht der Richtige für die Eagles.
Wir beenden das Spiel jetzt noch kurz gemeinsam und dann fassen wir aber auch nochmal zusammen, Tim, haben wir uns für heute ja vorgenommen, alle Problemchen, / Probleme nochmal zusammenfassend darzustellen und dann eine Lösung kurz und knapp euch zu Hause vorzulegen. Jackson Dart ist jetzt wieder da, nach diesem kurzen Intermezzo von Russell Wilson, das mit Pfiffen endete. Die Giants gehen aber 3-and-out und wir sind jetzt schon im vierten Viertel dieses, ja, total merkwürdigen Footballspiels. Die Eagles bisher in dieser Halbzeit 3 Possessions, 3 Punts. In der ersten Halbzeit 35 Plays, 224 Yards, Time of Possession über 18 Minuten. Ja, die Eagles bleiben halt ein Team, dem es nicht gelingt, zwei Halbzeiten lang konstanten Football zu spielen. Und ich bin dir, Tim, total dankbar für dieses Wort Identität, was ja irgendwie letzte Woche so eine Rolle gespielt hat hier im Podcast und dann jetzt aber auch schon in der Öffentlichkeit so wild diskutiert wird, weil die fehlt total. Glück dann bei einer Pass-Interference gegen Devontae Smith, damit die Eagles kurz vor der Red Zone und ein Play später dann schon drin, weil Dallas Goedert das neue First Down macht, wieder ein super Spiel von ihm und dann das, was du unbedingt vermeiden musst. Turnover sind ein Killer und Jalen Hurts wirft seine erste Interception in dieser Saison. Hurts war mit nur 4 Turnover aus den letzten 16 Spielen in diese Begegnung gekommen, hatte um die 300 Pässe ohne Interception geworfen. Hier aber Pass auf Jahan Dotson und Cordell Flott jumpt die Route und läuft den Ball bis weit in die Hälfte der Eagles zurück. Ein Play übrigens, bei dem A.J. Brown wide as open war, würde der Coach sagen. Der Read von Hurts ging aber eben woanders hin. So, wenn du die Giants jetzt nicht halten kannst und sie zum Field Goal zwingst, ist es ziemlich sicher vorbei. Dein Take zu diesem Play und zu diesem Spielstand oder zu dieser Spielsituation?
Ja, das war nochmal, wäre nochmal die Chance gewesen, da vielleicht das Momentum umzudrehen, wenngleich wir wissen aus den Gründen, die wir schon gerade im Detail besprochen hatten, dass das Spiel wahrscheinlich trotzdem nicht gewonnen worden wäre. Ja. War der Pass, und ich hatte es eben schon gesagt, das war nicht Jalen Hurts Tag, sei ihm jetzt mal vergönnt, wenn er das nochmal macht, dann bin ich nicht mehr so gnädig, in Anführungszeichen. Wird ihm egal sein, hoffe ich. Er war natürlich in den Rücken geworfen. Also der Pass war nicht gut. Genau. Da kann man auch irgendwie überlegen, muss der Wide Receiver zum Ball gehen? Ja, nee, das kannst du so nicht machen. Der Pass war einfach nicht gut und er hatte einfach ein sehr schlechtes Spiel. Sein Passer-Rating war eigentlich sogar okay, ich habe es mir eben nochmal angeschaut, auch über 90, aber es war kein gutes Spiel von ihm.
Ja, Dann gibt es nochmal eine Pass-Interference von Kelee Ringo und einen Touchdown von Cam Scadaboo. Sein dritter in diesem Spiel, 34-17 für die Giants. Das fühlte sich dann komplett wie der Knockout an. Vierter und vier dann auch gleich im nächsten Drive. Die Eagles gehen dafür. Was sollen sie auch sonst tun? Ziehen mit einem Pass auf Devontae Smith den Kopf irgendwie nochmal aus der Schlinge. Der Drive geht weiter. Langer Ball auf Goddard. Gefangen. Natürlich gefangen. So, und dann fumbled AJ Dillon den Ball und die Giants recovern. Turnover sind halt ein Killer, ne? Knapp 7 Minuten noch auf der Uhr. Willst du was sagen, Tim?
Ja, also genau, du hast gerade gesagt, Turnovers sind der Killer. Die Eagles verlieren dieses Spiel 2-0 in der Turnover-Battle. Also machen zwei Turnovers, die Giants keinen. Das ist dann natürlich auch einer der Gründe. Aber für mich einer der Hauptgründe, und ich habe mir das Ganze nochmal bei PFF im Detail angeschaut. Und das war, also es hat sich so angefühlt, aber es war offensichtlich noch viel schlimmer. Die Third Down Efficiency.
Flo. Das ist Wahnsinn.
Hast du es gesehen?
Ich habe das auch noch.
1 von 9. Also da das ist dann natürlich schon am Ende des Tages auch Offensive Play Calling. Also 1 von 9, das ist ja katastrophal. Also wenn du die Turnover Battle verlierst und dann bei Third Down so schlecht bist, dann hätte Jalen Hurts das Ding auch sonst wohin werfen können oder dann hättest du vielleicht auch den Touchdown geben können. Du hättest das Spiel aber, da bin ich mir sicher, mit dieser Leistung auf keinen Fall gegen die Giants gewonnen.
1 von 9 gegen die Giants. Hast du die Zahlen aus dem Broncos-Spiel? Ich sag sie dir sonst.
Ja, nee, genau, habe ich nicht, müsste ich raussuchen.
2 von 11.
Ja, das ist halt nix.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. So.
Ja, und das stellt, und das, deswegen haben wir das Thema ja auch ja gerade mal aufgemacht und diskutiert. Also, das liegt dann nicht an einzelnen Spielern oder sowas. Das ist dann für mich schon irgendwie Play Calling.
100%ig. Jetzt hast du noch knapp 7 Minuten auf der Uhr. Scadaboo rastet komplett aus, macht irgendwie einen First Down nach dem anderen, kriegt noch ein Taunting, ist ihm aber völlig egal. Logisch. Die Giants kontrollieren die Uhr, machen sie gut und beenden das Spiel dann in der Victory Formation. Das ist der Dagger für die Eagles. Die ersten 2 Niederlagen in Folge, 34-17 am Ende. Du bist jetzt 4-2, aber mental gefühlt echt am Boden, oder?
Ja, das ist so. Das ist so. Du hast jetzt die Mini-Bye-Week. Du hattest Zeit, nochmal irgendwie hoffentlich viel zu resetten, auch hoffentlich ein bisschen wieder gesünder zu werden. Müssen wir uns mal angucken, wie der Injury Report dann aussieht diese Woche, wenn er rauskommt. Und dann musst du jetzt vor der Bye-Week nochmal Vollgas geben. Jetzt warten nämlich die Minnesota Vikings, die ich extra für euch in Dublin gescoutet habe.
Sehr gut, sehr gut. Da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns aber kurz nochmal die angesprochene Zusammenfassung machen. Also was ist die Lösung? Ne? Die haben wir natürlich für euch. Wir können ja mal versuchen, das kurz und knapp darzustellen. Nochmal danke für eure Fragen. Tim hat es schon erwähnt hier. Mike, der gefragt hat, sitzt Petullo auf dem Hot Seat? Malte zur Doug Peterson-Diskussion und so. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da so im Austausch seid. Ja, Tim, was ist die Lösung? Kurz, aber auch längerfristig, um dieses Team. Es gibt ja ein paar Szenarien. Ne? Sirianni selbst ist das Problem und muss weg. Da sind wir, glaube ich, aber einer Meinung, dass das Schwachsinn wäre.
Ja, das wird nicht passieren. Also da wären wahrscheinlich die Eagles wirklich die erste Franchise, die so früh einen Super Bowl-winning Headcoach rausschmeißen würde. Das wäre wirklich kompletter Quatsch. Ja, also fangen wir vielleicht mal kurzfristig an. Ich glaube, fangen wir mal der defensiven Seite an. Die Eagles sind in der Defense ein Soft-Football-Team. Das kennt man nicht in Philadelphia. Und das sollte auch schleunigst wieder ausgetrieben werden von Vic Fangio, dass dieses Soft-Tackling, dieses nicht ernsthafte Tackling, du musst mal wieder jetzt so ein bisschen eine Galligkeit reinkriegen, so ein bisschen Mentalität, wie man so schön sagt, in die Defense. Das musst du kurzfristig hinkriegen. Mit dem Spielerpersonal, was du hast. Punkt. So, dann kommt Nakobe Dean zurück, dann wirst du Jihad Campbell vielleicht mehr auf die Edge stellen.
Auf Edge rücken. Ja, genau. Lass mal machen. Das finde ich, ist eine total gute Idee. Beste Idee heute.
Schauen wir mal, ob wir erhört werden. Dann musst du hoffen, dass dir irgendwas Intelligentes auf Corner einfällt. Wir bleiben nochmal bei ganz kurzfristig. Und in der Offensive ist, wie gesagt, das Play Calling erscheint planlos. Man kann sagen, es fehlt die Identität. Es wirkt planlos. Das Laufspiel stockt. Das Passspiel ist ineffektiv. Jalen Hurts muss natürlich auch jetzt, vielleicht tut ihm auch die kleine Pause wieder gut. Vielleicht war er auch ein bisschen angeschlagen. Er muss auf jeden Fall jetzt wieder seiner Normalleistung bringen, damit da sozusagen jetzt gegen die Vikings ein bisschen was passiert. Ein kleiner Lichtblick, den hat man noch gar nicht erwähnt. Ich will es nur der Vollständigkeit halber machen. Unser Rookie, Ty Robinson, hat zu seinen ersten größeren Einsatz gehabt in der O-Line. Hat auch ganz solide Ansätze gezeigt. In der D-Line natürlich. Hat auch einen Pass abgewehrt. fand ich erstmal ganz gut. Ist ja auch schön, wenn die Rookies jetzt Stück für Stück da mehr Spielzeit kriegen. Ist ja auch zwingend notwendig, wie wir gesehen haben. Ja, und was du noch kurzfristig ändern kannst, ist das Return Game, was katastrophal ist, was wir schon erwähnt hatten. Du hast Britton Covey im Practice Squad, den solltest du wieder hochziehen, meines Erachtens. Du hast Xavier Gibson, der bei den Jets das gemacht hat, hast du schon auf dem 53-Mann-Roster. Also nachdem die aktuellen Returner so mies performen, sollte meines Erachtens jetzt die Stunde mal von Gibson und Covey schlagen.
Würfeln ja auch da wie wild rum. Also es fühlt sich auch so ein bisschen an wie Trial and Error da. Das darfst du in der Saison natürlich niemals haben. Ich habe noch so ein, zwei Punkte, aber du hast es schon super zusammengefasst, die du schnell auch vielleicht sogar mit Ja und Nein beantworten kannst. Ein Szenario ist ja auch, lesen wir in den letzten Tagen, du schickst Petullo zu den Penn State Nittany Lions. Ne? Da ist am Sonntag ja Head Coach James Franklin nach einer Ewigkeit, ich glaube 12 Jahren oder so, entlassen worden. Kevin Petullo weg, ja oder nein?
Wird jetzt diese, also meiner persönlichen Meinung nach wird das die, jetzt ist Dienstag, wird das diese Woche nicht mehr passieren. Ich glaube, dass er Zeit kriegt, weil ich bin auch der Meinung, wenn du es während der Saison änderst, bringt dir das nicht mehr so viel, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ich glaube, wenn überhaupt, dann nur vor der Bye Week, nach einem, hoffentlich wird nicht passieren, aber nach einem negativen Ausgang des Spiels gegen die Giants.
Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass Doug Peterson dann tatsächlich kommt in der Rolle eines offensiven Beraters?
Aus den beschriebenen Gründen mit Roseman 0.
Vertragt euch doch wieder, bitte. Mike McDaniel haben wir. Ah, ich habe noch was. Hurts benchen und für den Spark Tanner McKee starten lassen.
Auf gar keinen Fall. Tanner McKee ist ein super zweiter Quarterback und irgendwann wird sich, wir hoffen es alle nicht, Jalen Hurts verletzen und dann wirst du sehr dankbar sein. Wir sehen es ja gerade, was bei den Ravens passiert oder was bei den Bengals passiert. Da wirst du sehr dankbar sein, dass du so einen Quarterback hast wie Tanner McKee. Aber du kannst nicht deinen Super Bowl winning Quarterback benchen. Das ist kompletter Quatsch.
AJ Brown traden?
Wie angedeutet, wenn überhaupt, bei einem unmoralischen Angebot nach der Saison, aber auf keinen Fall während der Saison.
Gut, ich glaube, da machen wir einen Strich drunter. Alternativ lässt du halt alles so, ne? Atmest einmal ab und gehst ins Spiel gegen die Vikings. Ich meine.
Ja, und was wir besprochen haben, ist ja, ne, diese Trade-Option, wo du jetzt mal schon mit Sicherheit schauen, das wird ja auch, Schefter hat es ja geschrieben, die Eagles sind aktiv am Schauen, wo du jetzt mal gucken kannst, was hast du noch irgendwie an Corner und irgendwie an Edge da irgendwie vielleicht auf dem Trade-Block irgendwo stehen bei einem anderen Team und kannst du es dir irgendwie leisten, weil ich meine, alle Teams wissen, was die Eagles brauchen, die wissen auch, dass die Eagles noch ein paar Picks haben, da wird der Preis sehr hoch sein, aber klar, das könntest du auch noch machen und da halten wir die Augen offen, weil irgendetwas wird bestimmt passieren.
Muss. Also nochmal ein paar Zahlen für die Offense, ne? Nummer 17 erzielte Punkte, Nummer 29 erzielte Yards, 28 in Yards pro Play. Die Third-Down-Conversion-Rate hast du schon angesprochen, das geht gar nicht. Die Eagles haben gute Viertel, gute Hälften gespielt, aber eben noch kein gutes, vollständiges Spiel. Das ist einfach so und das muss sich schleunigst ändern. Am Sonntag geht's dann, wie angesprochen, gegen die Vikings. Die kommen ausgeruht aus einer Bye und mit breiter Brust. Die haben nämlich zuletzt in letzter Sekunde gewonnen gegen die Browns in London. Und vielleicht kommen sie auch mit Carson Wentz als Starter, ne? Was wird das für ein Spiel?
Es wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Aktuell sind in den Wettbüros die Eagles favorisiert mit 2,5 Punkten. Ist also sehr, sehr eng. Es ist bei den Vikings natürlich sicherlich nicht einfach. Die Vikings sind aber auch kein Überteam. Ich bin jetzt mal sehr vorsichtig in meiner Formulierung, nachdem ich bei den Giants schon so auf die Nase gefallen bin.
Das ist auch kein Überteam, ne?
Das ist überhaupt kein Überteam gewesen. Wir können uns mal ganz kurz anschauen, gegen wen die Vikings so gespielt haben. Also die Vikings haben ihre Saison gestartet gegen die Chicago Bears, die ja jetzt auch kein Überteam sind, wenngleich sie natürlich gestern gewonnen haben, was uns sehr gefreut hat, gegen die Washington Commanders. Haben die Vikings dort in Woche 1 27-24 gewonnen. Dann haben sie in Woche 2 zu Hause gegen die Atlanta Falcons verloren mit 22-6. Das ist schon mal nicht gut. Dann haben sie gegen die dann schon desolat ohne Joe Burrow spielenden Cincinnati Bengals mit 48-10 gewonnen. In Pittsburgh, und das war natürlich nicht in Pittsburgh, sondern das war in Irland, in Dublin, haben sie knapp verloren gegen die Steelers. Das war nicht glorreich. Also wir wissen es alle, Justin Jefferson ist ein überragender Spieler, aber weder Wentz noch davor McCarthy hat es irgendwie hinbekommen, ihn da wirklich so ins Laufen zu bringen. Das haben sie verloren und dann haben sie jetzt gegen die auch desolaten, muss man ja fairerweise sagen, vor der Bye Week in London, desolaten Cleveland Browns mit 21-17. Das war auch kein schönes Spiel im Tottenham Stadium. gewonnen. Also die stehen aktuell 3-2, hatten aber bisher auch keine wirklichen Top-Teams als Gegner und haben alles andere als geglänzt, haben großen, du hast es erwähnt, Flo, große Probleme auf der Quarterback-Position. Bin jetzt auch mal gespannt, wer jetzt dann wirklich am Ende des Tages dort spielen wird. Vielleicht ist McCarthy ja wieder am Start nach der Bye-Week jetzt. Und ja, wenn man sich das anschaut, die Eagles, wie gesagt, leicht favorisiert, Points per Game, sind die Eagles 15., die Vikings 12., also sehr ausgeglichen, beides nicht so glorreich. Yards per Game sind die Eagles 30., die Vikings 25., also es könnte so ein bisschen Not gegen Elend werden, ich will es nicht beschreien. Was die Anzahl an zugelassenen Sacks angeht, sind die Vikings 15., die Eagles 25., die ja, Interceptions ja. Sehr ähnlich. Long story short, also das ist ziemlich leider, ist aktuell zumindest in der aktuellen Formkurve ziemlich ausgeglichen. Du musst es hinkriegen, Justin Jefferson aus dem Spiel zu nehmen, was er natürlich unfassbar wichtig macht, dass Quinion Mitchell wieder da ist, weil wenn er nicht da ist, dann werden die Eagles, und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, was ich normalerweise nicht tue, wenn Mitchell nicht spielt und Jefferson eben nicht gegen Quinion Mitchell spielt, sondern gegen Adoree Jackson oder gegen Kelee Ringo, dann werden die Eagles dieses Spiel ganz klar verlieren.
Die Vikings haben keine Top-Teams als Gegner gehabt bisher. Die Frage, die ich jetzt stelle, tut ein bisschen weh. Werden sie mit den Eagles ein Top-Team als Gegner haben?
Nö, absolut nicht. Stand jetzt nein. Aber das ist jetzt die Chance eben halt auch für die Eagles zu sagen, wir gewinnen dieses Spiel. Die Eagles müssen jetzt erstmal wieder beweisen, dass sie ein Top-Team sind. Das ist, und wir haben es gerade ja, oder ich habe es euch ja gerade vorgelesen, das ist kein Überteam. Das ist jetzt ein grundsolides, und das ist nicht negativ gemeint, ein grundsolides NFL-Team. Und du musst besser spielen als grundsolide, nämlich mal gut. Und dann wird das auch reichen. Wenn du es aber nicht machst und nicht gut spielst, und gerade wenn dieses Cornerback-Szenario, was wir alle nicht hoffen, passiert, dann können die Eagles dieses Spiel definitiv verlieren.
Ich glaube, wir können festhalten, es werden richtig aufregende Tage bei den Philadelphia Eagles. Wir halten euch natürlich im Loop, auch bei Instagram. Danke für euren Support. Wie immer bedeutet uns wirklich total viel, dass ihr schreibt und kommentiert. Ey, total viele Kommentare bei Spotify, hast du gesehen?
Ja, überragend. Also macht gerne weiter so, ne? Also folgt uns auf Insta, kommentiert auf Spotify, liked auch bei Apple und so weiter und so fort. Das hilft uns alles und freut uns sehr. Und vor allen Dingen bleibt so interaktiv und schickt ja. uns Anmerkungen, Fragen zu. Das ist toll, das macht uns viel Spaß. Ich wollte noch, bevor wir gleich rausfliegen aus dem Brotherly Talk, wollte ich nochmal einen Blick, und wir wollen ja positiv enden. Und da habe ich, glaube ich, genau das Richtige für euch. Nämlich mal einen Blick drauf zu werfen auf das aktuelle Standing der NFC East. Denn bei allen Untergangsszenarien, die wir gerade besprochen haben, und wir haben sie auch, glaube ich, ein bisschen realistisch einsortiert, dass es vielleicht auch an einer anderen Stelle lösbare Themen sind, müssen wir konstatieren, dass die Eagles nach 6 Wochen immer noch Erster sind der NFC
East. Mit 4-2.
Absolut. So, zwei, ja. Die Commanders verlieren gegen die Bears, die Cowboys verlieren gegen die Panthers, was ja wirklich absolut lächerlich ist. Die Giants gewinnen gegen die Eagles, das ist alles natürlich super eng, aber die Eagles sind nach wie vor mit einem Spiel vorne. So, und jetzt haben wir nächste Woche ein unfassbar spannendes Spiel. Das wird alles andere als pretty, aber ein unfassbar spannendes Spiel, weil nämlich die Dallas Cowboys zu Hause spielen gegen die Washington Commanders. Und das wird natürlich ein ganz großartiges Spiel. Da können wir uns als Eagles entspannt zurücklehnen. Flo, da kann er gleich was zu sagen, wird ja live da sozusagen dabei sein bei RTL. Aber Cowboys Commanders nehmen sich gegenseitig nochmal die Punkte weg. Eigentlich da wäre doch wieder mal ein Unentschieden schön, Flo, oder?
Ja, gerne. Unentschieden sind das Spektakulärste, was es in der NFL gibt.
Braucht jeder.
Total, total. Ja, genau. Unser Spiel am Sonntag um 19 Uhr. Schaltet gerne ein, wenn ihr Lust habt. Ich bin auch am Start. Dann das Philadelphia Eagles Spiel tatsächlich.
Gegen und achtet mal da drauf. Und wahrscheinlich wird er sagen, es darf er nicht machen. Aber wir hoffen jetzt alle mal. Und schickt Flo ganz viele DMs. Er muss irgendwas Midnight Grünes anziehen. Er muss natürlich neutral bleiben. Ja, ich sehe doch, du hast gerade so einen Pulli an. Den könntest du zum Beispiel anziehen.
Ja, ob der Sender das erlaubt, weiß ich nicht. Wenn da groß und breit Philadelphia Eagles draufsteht.
Hol dir eine Midnight-grüne Ansteckblume oder sowas.
Oder ich klebe mir irgendwie Tape drunter und schreibe da mit dem Edding drauf. Ich mag aber auch andere Teams.
Ja, lass dir, sag, Flo, du bist doch ultra kreativ. Lass dir was einfallen.
Na ja, das gucken wir nochmal. Also schaltet da gerne ein. Ich schließe mich dem Dank von Tim natürlich gerne an. Vielen, vielen Dank, dass ihr so im Austausch seid. Das freut uns wirklich total und das zeigt immer, dass ihr da seid und dass ihr irgendwie auch diesen Podcast feiert. Dafür feiern wir euch. Und mit der Zusammenfassung von Tim, gerade was die Situation in der NFC East angeht, vielleicht auch einfach ein bisschen locker bleiben. Ein bisschen. Macht's gut, bis bald und Go Birds.
Go Birds.